Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Gestern Abend hätte sie sich gut was aussuchen können, die Bundeskanzlerin. Kunstwerke im Wert von 350 Millionen Dollar wurden innerhalb von anderthalb Stunden bei Sotheby's in New York versteigert. Mehr dazu noch am Ende dieser Sendung. Unter diesen Werken allerdings keins von deutschen Künstlerinnen oder Künstlern. Und das scheint nach wie vor Voraussetzung zu sein, um im Amtszimmer von Angela Merkel hängen zu dürfen. Mit Nolde hatte sie Pech, der hat sich als strammer Nazi erwiesen. Vor Schmidt-Rottluff hatte sie Angst, auch von ihm gibt es frühe antisemitische Äußerungen, wie übrigens auch von Ernst Ludwig Kirchner, der um die Ecke im Kabinettssaal vertreten ist. Und so verkündete die Regierungschefin nach Abnahme der Noldes über dem Amtssofa in der ihr eigenen Art, dann bleibt meine Wand eben leer, keine Kunst mehr im Büro und das inzwischen seit über 4 Wochen. Eigentlich auch keine Lösung. Und so haben wir uns überlegt, der Kanzlerin ein wenig zu helfen und in loser Reihenfolge Menschen aus der Kunstwelt zu fragen, welche Ideen sie denn fürs First Office der Republik hätten. Den Anfang macht heute der Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich. Ihn habe ich gefragt, keine Kunst mehr. Ist das eine gute Entscheidung, eine schlechte Entscheidung, eine typische Merkel-Entscheidung?
Ach Gott, vielleicht erstmal eine nachvollziehbare Entscheidung. Grundsätzlich kann ich auch verstehen, dass man Bilder von Künstlern, die jetzt so auch in eine politische Debatte geraten sind, da an diesem Ort nicht mehr haben will. Es ist jetzt kein Museumsort, es ist kein Ort der Reflexion, des Diskurses. Es ist ein Ort, der doch zumindest eine gewisse repräsentative Dimension hat. Man kann sich vorstellen, da werden auch Besucher empfangen, da werden Gespräche geführt. Da ist natürlich so ein Kunstwerk an der Wand oft mal auch so eine Art von Conversation Piece. Man fängt an, über das Bild zu reden, um dann zu den heiklen Themen zu kommen. Und wenn dann schon das Bild heikel ist, ist das nicht so gut. Aber vielleicht ist deshalb die weiße Wand auch nicht so gut, weil man sagen, einen unverbindlichen Anlass dann weniger hat, vielleicht in ein Gespräch zu kommen.
Macht es dann der Bundespräsident richtig? Die treten grundsätzlich, das war bei Herrn Gauck schon so, das ist bei Herrn Steinmeier jetzt nicht anders, vor großen Kissenbildern von Gotthard Graupner auf, daneben die Bundesflagge, unverbindlich, große Farblandschaften, nichts Gegenständliches zu erkennen, damit auch nichts Gefährliches, nichts Verfängliches.
Ja, vielleicht schon wieder zu unverfänglich, zu unspezifisch, auch wieder im Sinne von Conversation Piece, nicht ideal. Aber ich denke zum Beispiel zurück, wie das gelöst war im Kanzlerbungalow in den 1960er Jahren in Bonn, der von Sepp Ruf ja gebaut wurde. Und da hing an einer Stelle, wo eben dann viele dieser Gespräche und Konferenzen stattfanden, ein Gemälde von Alexander Camaro, kennt man heute kaum noch. Ein Bild, was von seiner Struktur her ziemlich abstrakt war, informell, also durchaus auch zeitgemäß. Was aber dann den pathetischen Titel trug, Schmiede des Vulkan. Da konnte man also gleich mit Mythologie kommen und mit viel Interpretation. Ich würde sagen, das war ideal.
Aber dann redet man eher über den Titel als über das Bild, oder?
Der Titel ließ sich natürlich beiläufig immer einbringen. Und ich weiß nicht, wie viel da jetzt wirklich passiert ist vor dem Bild. Aber da wird doch mal durch so einen Titel zumindest mal so einen Assoziationsraum geschaffen. Und das kann Anlass sein, mal unverbindlich in ein Gespräch zu kommen. Man kann ja mal so ein bisschen historisch zurückblicken. Es gibt ja eine große Tradition auch von Gemälden im Zuge von Politik und Diplomatie. Sicher der prominenteste Maler, der hier eine Rolle spielte, war Peter Paul Rubens, der zum Teil auch, wenn es größere internationale Friedenskonferenzen gab, wenn sich Staatsoberhäupter, also Könige getroffen haben, eigens Bilder dafür gemalt hat, um eben so ein Konversations-Background zu schaffen. Das ist eine sehr interessante Funktion von Kunst. Die ist vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten in Moderne und Gegenwart. Aber vielleicht könnte jetzt diese Debatte, die wir gerade haben, das wieder ein bisschen ins Bewusstsein zurückholen.
Sie haben ein sehr schönes Buch gemacht über Kunstwerke, die in Büros hängen, in Führungsbüros, auch in Unternehmen, auch bei Bankvorständen. Peter Paul Rubens würde heute wahrscheinlich so nicht mehr gehen. Es muss schon irgendwie immer auch was Aktuelles und damit was haben, was, wenn schon nicht hip, dann wenigstens einigermaßen up-to-date wirkt, oder?
Ja, wobei man sagen muss, auch Rubens war durchaus aktuell. Natürlich hatte er auch mythologische Themen, aber er hat die doch so präsentiert, dass klar war, welche Anspielungen auf die zeitgenössische Politik, auf Mächteverhältnisse, auf einzelne Personen da noch mit enthalten waren. Also im weitesten Sinne eine allegorische Kunst. Klar, da haben Sie völlig recht, so was ist heute eher unüblich. Trotzdem, nachdem sich das vielleicht auch ein bisschen erschöpft hat, jetzt nur diese grellen und abstrakten und unverbindlichen Bilder, würde ich mir zumindest wünschen, dass für repräsentative Orte auch wieder ein bisschen subtilere Bildprogramme gesucht oder entwickelt werden.
Soll damit auch eine politische Aussage verbunden sein? Emil Nolde hat unter anderem ins Kanzleramt gefunden, weil er als ausschließlich verfolgter Künstler mit Malverbot galt. Nun wissen wir inzwischen, dass das alles so nicht gestimmt hat. Also müsste Frau Merkel heute auch wieder ein Zeichen setzen. Eine Frau, einen verfolgten Künstler wie Otto Freundlich, der im Konzentrationslager ermordet worden ist, dahinhängen? Oder darf es allein um Geschmack und, wie Sie vorhin schon mehrfach sagten, ums Konversationspotenzial gehen?
Also nur Geschmack ist halt wirklich zu wenig. Dass man damit noch eine politische Aussage verbinden kann, finde ich gut. Sie sollte vielleicht nicht zu eindeutig und zu programmatisch sein. Aber selbstverständlich kann man natürlich drüber nachdenken, warum bisher immer nur männliche Künstler an solchen Orten aufgetaucht sind. Natürlich gibt es viele im Dritten Reich verfolgte, zu Tode gekommene Künstler, die es verdient hätten, viel mehr auch noch in den Vordergrund gestellt zu werden. Also da würde einem relativ schnell vieles einfallen. Man kann aber auch in ganz andere Richtungen noch denken. Also gut, wenn man jetzt sagt, es muss nichts ganz Zeitloses sein, aber vielleicht geht man doch mal ein, zwei Generationen weiter, als Emil Nolde überlegt, was war dann prägend jetzt auch für eine deutsche Kunst, also was nach dem deutschen Expressionismus, der jetzt lange diese repräsentative Funktion hatte, ist dann so entstanden, dann würde man vielleicht auf sowas wie die Fotoschule von Bernd und Hilla Becher kommen. Und vielleicht wird es ja zum Naturell von Frau Merkel gar nicht so schlecht passen, so diese analytischen, nüchternen, sehr klaren Bilder von Hochöfen oder von Fachwerkhäusern, da kann man sehr viel dann über Strukturwandel sprechen und da kann man sehr viel andere Themen dran aufhängen. Zugleich ist es nicht programmatisch so eindeutig, dass das jetzt keinen Freiraum mehr ließe.
Eine besondere Form der staatlichen Repräsentation ist ja die sogenannte Kanzler- oder Kanzlerinnengalerie. Da lässt man sich, wenn man die Amtszeit hinter sich hat, von jemandem porträtieren und das hängt dann eben auch im Bundeskanzleramt. Wie geht es Ihnen, wenn Sie sich da die Bilder angucken?
Ja, da ist ja doch interessant, also vielleicht noch kurz angemerkt, diese Galerie wurde von Helmut Schmidt ins Leben gerufen, dann wurden für die Kanzler, die es vor ihm gab, im Nachhinein diese Bilder in Auftrag gegeben und seit Helmut Schmidt darf der jeweilige Kanzler sorgen, selbst den Auftrag vergeben. Schmidt hat damals zu Zeiten ja noch der deutschen Teilung Bernhard Heisig verpflichtet, etwa als einen ostdeutschen Maler. Das war also eine sehr politische Geste. Und das bisher jüngste Bild in dieser Reihe ist dieses Bild von Jörg Immendorf, das Gerhard Schröder zeigt, das völlig aus dieser Logik davor herausfällt. Alle Bilder davor hatten vom Charakter eigentlich eher, ja, waren eher so Privatporträts, ganz ohne Symbole, ohne Überhöhung, während eben Immendorf hier schon eigentlich ein Repräsentations- und fast schon ein Verherrlichungsbild gemalt hat. Der Kanzler als Friedenskanzler in Gold mit Attributen des Künstlers. Also eine große Überhöhung. Und das ist verdammt schwer, da jetzt sagen, einen Anschluss zu finden, der nicht völlig banal und trivial und bieder aussieht. Also es wird eine große Aufgabe, da jetzt sagen, eine schlüssige Fortsetzung und vielleicht auch einen interessanten Gegenentwurf zu bieten zu gerade diesem Immendorf-Bild von Schröder.
Der Moment kann schneller kommen, als wir beide jetzt vielleicht ahnen. Deswegen gehen wir nochmal zurück in die unmittelbare Gegenwart. Sie kommen jetzt aus diesem Gespräch nicht raus, ohne zu sagen, unter welchem Bild oder unter welcher Künstlerin, welchem Künstler würden Sie denn bei Ihrem nächsten Besuch bei Frau Merkel am liebsten Kaffee trinken?
Sie meinen mal beim ersten Besuch.
Auch das?
Na gut, also als ich gerade vorher Bernd und Hilla Becher ansprach, würde ich sagen, das fände ich ganz schön. Vor allem vielleicht auch ein Gespräch mit ihr über eine solche Art von Kunst oder vielleicht auch eine andere Art von Fotografie. Wir reden jetzt hier so viel über Malerei, aber ich finde jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten sind ja auch, jetzt auch unabhängig von der Becher-Schule, es gibt jetzt ja auch in Ostdeutschland sehr viele wichtige Fotografinnen und Fotografen, vielleicht auch Bilder zum Beispiel von Tina Bara, einer Fotografin, die hier in Leipzig lehrt, die sehr viel sich auch mit dem Strukturwandel in Ostdeutschland beschäftigt hat in ihrer Arbeit.
Also, was soll im Kanzleramt übers Sofa? Vorschläge vom Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich waren das. Vielen Dank. Bleiben wir noch ein wenig bei Kultur und Politik, wechseln aber von der Bürowand zur Leinwand und damit zu den Filmfestspielen in Cannes. Ausgesprochen politische Filmfestspiele hatte nämlich Thierry Frémaux, der Festivalleiter dort, für dieses Jahr versprochen. Dabei steht der Name Cannes traditionell eigentlich für große Regienamen, hehre Filmkunst, schillernden Starrummel. Das Politische, das ist eigentlich das Kerngeschäft der Berlinale, Aufgabenteilung sozusagen. Diesmal hatte man aber schon dem Eröffnungsfilm von US-Regisseur Jim Jarmusch eine klare politische Haltung vorausgesagt, und zwar, na klar, gegen Donald Trump. Für Kultur heute verfolgt Maya Elmenreich die Ereignisse vor Ort. Gestern Abend hat das ernstzunehmende Spektakel begonnen mit der Premiere von Jarmuschs Film The Dead Don't Die, eine Zombie-Horror-Komödie. Frau Elmenreich, guten Abend.
Guten Abend nach Köln.
Ich versuche jetzt mal, ihr die direkte Anspielung zu vermeiden und frage halbwegs neutral, welche Rolle spielt denn in dieser Zombie-Horror-Komödie der US-Präsident? Bekommt er sein Fett weg?
Ja, der bekommt den ein oder anderen Schlag schon weg, ganz offensichtlich in der Gestalt eines klassischen Redneck, also eines engstirnigen, rassistischen und kleinkarierten Farmers. Der trägt auf dem Kopf eine Baseballkappe und auf der steht Make the United States White Again. Also die menschenfeindliche Umformulierung von Make America Great Again. Und auch die Umweltpolitik und die Fake News Rhetorik der amtierenden US-Regierung wird aufs Korn genommen. In dieser Kleinstadt Centerville, in der der Film spielt, ereignen sich ganz sonderbare Dinge und Wissenschaftler erklären, dass mit einer Verschiebung der Erdachse, wenn ich das auf Englisch richtig verstanden habe, und die wiederum führen sie zurück auf eine neue Methode des Polar Fracking. Und diese Herleitung wird dann auch typisch Trump kommentiert. Naja, nur weil Wissenschaftler das behaupten, heißt das ja noch lange nicht, Punkt. Der Name Trump wird also nicht explizit genannt, aber die Bezüge sind offensichtlich und Jarmuschs Haltung zu Trump ist auch weithin bekannt. Er hat mal gesagt, also die Wahl Donald Trumps sei nicht nur eine Tragödie für die Vereinigten Staaten, sondern auch eine Tragödie für die ganze Welt. Man darf also viel Trump-Bashing da hineinlesen, durchaus.
Dann kommen wir mal zur Filmhandlung und damit zu der kleinen Stadt, die Sie genannt haben, Centerville. Das klingt so ein bisschen wie die Provinz als Nabel der Welt. Auch wenn wir jetzt Spoilergefahr heraufbeschwören, was ereignet sich dort?
Da ereignet sich zunächst ganz, ganz zarte Zeichen nur in der Natur. Abends wird es nicht mehr dunkel, die Tiere verschwinden, die ziehen sich zurück in den Wald. Also die Tiere merken schon, da kommt irgendwas Unheilvolles. Die Menschen, die so ein bisschen bräsig daherkommen in Centerville, die brauchen dann ein bisschen länger. Aber sie raffen es spätestens dann, wenn die vermeintlich Toten des Nachts aus den Gräbern aufsteigen und durch die Straßen der Stadt taumeln. Die sind ganz zombie-typisch auf der Suche, auf der Jagd nach lebenden Menschen, sind aber auch auf der Jagd nach dem, was sie zu Lebzeiten begehrt haben, also ihre alten Laster, ihre früheren Süchte kommen wieder hoch. Der eine, den verlangt es nach Kaffee, den anderen nach WLAN, nach Alkohol, nach Psychopharmaka, Elektrogeräte, also alles, was, wonach es einen eben so verlangen kann. Und gegen diese Zombie-Schwämme versuchen die schrulligen Bewohner von Centerville, insbesondere drei Polizeibeamte, anzukommen. Und Zombie-Experten wissen das schon, man muss den Untoten den Kopf abschlagen, nur so kann man sie außer Gefecht setzen. Man lernt also tatsächlich auch was fürs wahre Leben in diesem Film.
Das beruhigt mich. Bin gespannt auf Ihre Rückkehr nach Köln, Frau Elmenreich. Wie geht Jarmusch mit diesem Zombie-Genre um, das ja in den USA eine ungleich größere Tradition hat als hier in Europa? Nimmt er das ernst? Zieht das durch den Kakao? Ist eine Gratwanderung?
Ja, ich würde sagen, es ist eine liebevolle Vereinnahmung. In der Tat, popkulturell spielt das eine lange Tradition und inzwischen ist man ja schon längst bei den Zombie-Parodien angekommen. Das ist ja schon fast ein eigenes Genre. So eine Parodie ist The Dead Don't Die auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite nutzt Jim Jarmusch das auch wiederum zombie-typisch dafür, um die Absurditäten dieser gesetzlosen Zwischenwelt für seine Kritik an Politik und Gesellschaft zu nutzen. Also der grenzenlose Materialismus, die Zerstörung der Natur, die Ignoranz, Extremismus, gegen all das wendet er sich. Das macht er auf seine sehr Jarmusch-typische Art. Er ist ja so der große Entschleuniger des Kinos. Ganz langsam, ganz gemächlich wird das erzählt. Das ist sein Stil. Das ist aber auch so eine Art Botschaft, wie er heute auf der Pressekonferenz gesagt hat.
We don't even know in the universe how rare it is to have consciousness and to appreciate the tiny moments of our lives every day.
Ja, Jim Jarmusch, also der große Achtsamkeitsfilmemacher, der will daran erinnern, wie dankbar wir als Menschen doch sein sollen, dass wir sowas wie ein Bewusstsein besitzen und die kleinen Momente unseres Alltags auch wertschätzen können. Und in dieser Langsamkeit reizt Jarmusch also auch Running Gags aus. Das ist manchmal ein bisschen sehr mühsam, aber entschädigt wird man durch das großartige Ensemble. Tom Waits spielt einen verschobenen Einsiedler. Adam Driver und Bill Murray, diese etwas verpeilten Provinzpolitiker. Tilda Swinton als exzentrische Bestattungsunternehmerin und die Krönung Iggy Pop als herrlich torkelnder und mordender Zombie. Also eine großartige Besetzungsliste, wirklich erster Klasse. Es ist ein unterhaltsamer Film, Besonders Jarmusch-Fans kommen auf ihre Kosten. Ein Film mit hoher Promi-Quote, all das hat ihn natürlich für den Eröffnungsfilm qualifiziert. Aber ich finde, dass diese Kritik an Gesellschaft und Politik doch ein bisschen zu mundgerecht portioniert ist. Also ich hoffe, dass wir in den kommenden anderthalb Wochen hier noch ein bisschen mehr Tiefgang erleben können.
Darüber werden Sie uns berichten. Kurze Nachfrage noch, zu erwartbar? Oder was meinten Sie damit, dass es zu mundgerecht kommt?
Ja, ich habe so das Gefühl, dass man nicht wirklich in die Tiefe buddeln muss, um jetzt mal in der Friedhofssprache zu bleiben, sondern es liegt einfach auf der Hand. Es geht gegen Trump, es geht gegen den Materialismus in unserer Gesellschaft und die Lehren, den erhobenen Zeigefinger, den erkennt man ziemlich schnell.
Maya Elmreich, vielen Dank. Live vom Auftakt der Filmfestspiele in Cannes und wir werden Sie noch einige Male hören in den nächsten Tagen. Vor gut einem Jahr stand die Schwedische Akademie kurz vor dem Aus. Die Institution, die auch den Literaturnobelpreis vergibt, wurde durch einen Missbrauchsskandal erschüttert. Der Täter kam aus dem nächsten Umfeld der Akademie. Die wurde in der Folge handlungsunfähig, der Literaturnobelpreis 2018 sogar ausgesetzt. In den vergangenen Monaten gelang nun aber offenbar die Kehrtwende durch den Austausch von Mitgliedern, was ohne eine Änderung der uralten Statuten gar nicht möglich gewesen wäre. Neuestes Mitglied und Hoffnungsträgerin, die Autorin und Sprachphilosophin Åsa Wikforss. Meine Kollegin Viktoria Reit hat sie in Stockholm getroffen und versucht herauszufinden, ob die Krise der Akademie nun tatsächlich und endgültig vorbei ist.
Geboren 1961 in der Nähe von Göteborg, studiert in Oxford und in New York. Heute Professorin für Philosophie an der Universität Stockholm. Vor einer Woche wurde Åsa Wikforss in die Schwedische Akademie gewählt. Die Entscheidung, den Sitz anzunehmen, habe sie sich nicht leicht gemacht, sagte sie dem Deutschlandfunk. Ich wollte mir zuerst ein Bild davon machen, welche Veränderungen nun in der Satzung vorgenommen wurden. Zum Beispiel gibt es jetzt einen absolut transparenten Jahresbericht. Aber als ich mich darüber versichert hatte und letzten Endes zusagen konnte, war das ein tolles Gefühl. Ein Missbrauchsskandal hatte die ehrbare Akademie vor rund einem Jahr zu etwas verkommen lassen, das potenzielle Neumitglieder zwischenzeitlich abschrecken musste. Der Kulturfunktionär Jean-Claude Arnault wurde inzwischen wegen Vergewaltigung sogar zu einer Haftstrafe verurteilt. Ihm und seiner Frau, dem damaligen Akademiemitglied Katharina Frostenson, wurde außerdem vorgeworfen, die Namen von Preisträgerinnen und Preisträgern verraten zu haben. In der Folge verweigerten einige Akademiemitglieder die Arbeit. Die 230 Jahre alte Institution wurde beschlussunfähig, stand vor dem Scheitern. Erst die Änderung der Statuten durch König Karl Gustav XVI. Ermöglichte es, dass Mitglieder überhaupt aus der Akademie ausscheiden konnten. Einige, darunter Katharina Frostenson, nutzten das und machten Platz für einen Neuanfang. Unter anderem für Åsa Wikforss. Als Philosophin bin ich es gewohnt, die Bedeutung von Wissenschaftsinstitutionen für die Gesellschaft zu hinterfragen. Da kann ich meinen Anteil leisten. Außerdem glaube ich, dass ich ganz gut darin bin, mit der Allgemeinheit zu kommunizieren. Auch in aktuelle Debatten mischt sich Wikforss ein, schreibt über sogenannte alternative Fakten. Ein wichtiges Thema, nicht nur für die Schwedische Akademie, meint sie. Die demokratische Gesellschaft wird gerade in ihren Grundfesten erschüttert aufgrund der enormen Desinformation, die im Umlauf ist. Alle wissenschaftlichen Institutionen haben die wichtige Aufgabe, Vertrauen aufrechtzuerhalten. Die Schwedische Akademie allerdings wird wohl noch eine Weile damit beschäftigt sein, das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen. Lisa Irenius, Kulturchefin von Svenska Dagbladet, hofft, dass Åsa Wikforss dort zu mehr Selbstkritik und Selbstreflexion beitragen kann. Sie sagt, man hat es geschafft, Mitglieder zu platzieren, die ein bisschen hervorstechen. Und das war klug gedacht in einer Situation, in der die Akademie am Boden war. Sie ist aus der negativen Spirale ausgebrochen. Auch die Wahl der im Iran geborenen Dichterin Jilä Musaid und der Finnland-Schwedin Tua Forsström, ebenfalls Lyrikerin, als neue Akademiemitglieder, bezeichnet sie als kluge Entscheidung. Dass die Akademie erstmals seit 30 Jahren mit 18 Mitgliedern wieder vollzählig ist, ist für Lisa Irenius eher von symbolischer Bedeutung. Wichtiger sei die neue Zusammensetzung. Wenn man bedenkt, welchen Auslöser die Krise hatte, war es wirklich wichtig, dass man Frauen in die Akademie geholt hat. Auch wenn diese mit einem Drittel der Mitglieder noch immer in der Minderheit sind. Für den Literaturnobelpreis wurde ein neues Komitee geschaffen, das nun zur Hälfte aus Externen bestehen soll. Eine weitere Maßnahme für mehr Transparenz. Nachdem der Preis im vergangenen Jahr nicht vergeben wurde, sollen in diesem Jahr dafür 2 Personen ausgezeichnet werden. Lisa Irenius, Kulturchefin von Svenska Dagbladet. Das ist von unglaublichem Gewicht. Denn was ist die Schwedische Akademie ohne den Literaturnobelpreis? Die Krise scheint also vorbei zu sein, fürs Erste. Doch einige Fragen bleiben offen. Wie transparent werden Preise und Stipendien vergeben? Wie will man mit der Mitgliedschaft auf Lebenszeit umgehen? Das größte Problem aber, da ist sich die Kulturjournalistin Lisa Irenius sicher, ist das verlorene Vertrauen der Menschen in die Schwedische Akademie. Daran, es zurückzugewinnen, werde man noch lange arbeiten.
Viktoria Reit über die Schwedische Akademie vor und hinter den Kulissen. Vor dem Mikrofon steht jetzt Katrin Weller und hat einen kleinen hölzernen Hammer in der Hand.
At 95 million dollars. May I sell? At 95 million. At 95 million. 96 million dollars. 97 million. At 97 million dollars. The bid is in the room still. Your bid, madam, at $97 million. Anybody else in this room may buy or bid, but now I sell to you, madam, for $97 million. 97, thank you.
Mit diesem Klopfen wurde ein Rekord auf dem internationalen Kunstmarkt besiegelt. In New York ist in der Nacht zum Mittwoch das Gemälde Möll von Claude Monet für die Rekordsumme von knapp 111 Millionen Dollar versteigert worden. Da sind die Gebühren schon mit eingerechnet. Ein Rekord in gleich mehreren Kategorien. Wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte, handelt es sich damit um das wertvollste Gemälde des Franzosen, das jemals versteigert wurde. Zudem sei es das erste impressionistische Werk, das bei einer Auktion mehr als 100 Millionen Dollar eingebracht habe. 7 Bieter haben sich genau 8 Minuten und 11 Sekunden lang einen Wettstreit um das Meisterwerk geliefert, bis der Preis auf die Rekordsumme gestiegen war. Und die Kunsthändler? Die haben diese Rekordsumme nicht kommen sehen. Sie hatten das Bild zuvor auf lediglich 55 Millionen Dollar taxiert. Claude Monet malte sein Werk im Jahr 1890. Das Gemälde des französischen Impressionisten zeigt übrigens einen Heuhaufen in der Sonne, der wohl teuerste Heuhaufen aller Zeiten. Das Humboldt-Forum in der Mitte Berlins will zukünftig auch an die Geschichte des Ortes erinnern, konkret an den abgerissenen Palast der Republik. Die Stiftung teilte heute mit, dass sie wesentliche Teile der Inneneinrichtung des Palastes von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in ihre eigene Sammlung aufnimmt. Geplant ist die Präsentation von Gemälden und Wandreliefs, aber auch von Gegenständen aus dem Palastrestaurant sowie von Sicherheits- und Beleuchtungstechnik. Am 19. September 1990 war der Palast der Republik wegen der Asbestbelastung geschlossen und 2008 trotz großer Kritik komplett abgerissen worden. Zukünftig finden sich also Spuren des Gebäudes im Ausstellungsbereich Geschichte des Ortes im Humboldt-Forum. Ludwig van Beethoven, der griesgrämig dreinschauende, so kennen wir den Komponisten, in Öl gemalt oder als Bronze gegossen. Das hat nichts mit schlechtem Selbstmarketing Beethovens zu tun, sondern der ernste Blick im Porträt entspricht den damaligen gesellschaftlichen Konventionen. Beethovens Geburtsstadt Bonn will jetzt ein freundlicheres Bild des Komponisten in die Welt tragen, mit lächelnden Beethoven-Statuen des Konzeptkünstlers Ottmar Hörl. 700 Figuren in Grün und Gold wurden heute vor dem Beethoven-Denkmal aufgestellt. Eröffnet wird die Kunstinstallation am kommenden Freitag. Sie trägt den Titel Ludwig van Beethoven, Ode an die Freude.
Deutlich preiswerter als der Monet wahrscheinlich. Auch das war Katrin Weller. Vielen Dank. Kultur heute. In den Informationen am Abend können Sie sich gleich unter anderem über die Gefahr einer Eskalation am Golf und über den Mindestlohn für Auszubildende informieren lassen. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Stefan Koldehoff.